Meine Oma hat in der letzten Woche ihren Lauf vollendet. Meine Oma war nicht nur nett, sie hieß auch noch Nettie, war 94 Jahre alt und es war etwas sehr, sehr klein, aber man kann oben links und oben rechts jeweils einen Vers lesen. Also eine Vers da oben rechts, da geht es darum, dass sie einmal Christus sehen wird. Das drückt das aus. Und das darf sie jetzt erleben. Sie darf Jesus sehen, so wie er ist. Sie darf bei Gott sein. Das drückt etwas von ihrem Leben aus. Und auf der anderen Seite steht auch ein Vers, der auch etwas über die letzten Jahre ihres Lebens ausdrückt in Philippa, wo es heißt, ich habe Lust abzuscheiden. Und es war tatsächlich so, durch eine Leidenszeit, die hart war, wo das Leben von außen betrachtet nicht mehr schön war, wo sie gesagt hat, ich möchte eigentlich heimgehen. Ich möchte nach Hause gehen, zu diesem Gott, dem ich mein Leben anvertraut habe. Und über Traueranzeigen stehen ja manchmal Sätze, stehen manchmal Bibelverse dort. Dinge, die man so über sein Leben gestellt hat, über Jahre seines Lebens, die etwas davon ausdrücken, welches Ziel mein Leben eigentlich hatte. Was war bedeutend für mein Leben? Und wenn man diese Traueranzeige weiter runterliest, dann ist dort etwas versteckt, was auch über dem Leben meiner Oma stand. Das sind so kleine Zahlen. Da bin ich ganz stolz drauf. Da steht nämlich 41 Enkel, 43 Urenkel und ein Ururenkel. Ich habe auch meinen Anteil daran. Kommt da sogar zweimal drin vor, einmal als Enkel. Zwei Urenkel habe ich dazu beigetragen. Und das war etwas durchaus, ich meine, das steht jetzt irgendwie in Zahlen abgehandelt, aber was für ihr Leben bedeutend war, als Oma, als Uroma, als Mutter, die ihr Leben mit dafür eingesetzt hat, dass diese Menschen den Weg zu Christus finden, wo sie für gebetet hat. Und nicht nur die Leistung meiner Oma, dass sie alle Namen kannte, also ehrlich, ich komme manchmal ins Stocken bei meinen Geschwistern, allein die Namen ihrer Kinder, wenn die noch Doppelnamen haben und so. Sie kannte auch noch jedes Geburtsdatum, das war abgefahren. Aber sie hat, ich glaube, ihre größte Leistung, außer so einem Datum zu kennen und Namen zu kennen, alle diese Menschen im Gebet getragen. Das war etwas, was ihr Leben ausgemacht hat, wo sie ihre Tageszeit für eingesetzt hat. Sie wusste, mit welcher Berufung, auch wenn sie es vielleicht nicht so nennen würde, sie hier war, wofür sie ihr Leben eingesetzt hat. Und ich merke immer, wenn man mit Tod konfrontiert ist, dann kommt ja auch die Frage, was kommt danach, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht unsere Sterblichkeit, die Endlichkeit des hier auf Erden sein. Und damit verbunden die große Frage, warum und wozu bin ich eigentlich hier? Warum und wozu bin ich hier? Was soll das Ganze? Und wenn etwas zu Ende geht, dann ziehen wir in der Regel ein Fazit. Sei es bei einem Fußballspiel, dann heißt es der Endstand. Sei es nach der 10. Klasse, dann gibt es ein Zeugnis, das Abgangszeugnis. Sei es auf der Arbeit, die ich verlasse, dann gibt es auch ein Zeugnis, was ausgestellt wird. Oder auch am Lebensende, wo man so eine Art Fazit zieht. In den USA wurde eine Erhebung gemacht und es wurde erforscht, welche Frage Menschen Gott stellen würden, wenn sie ihm denn eines Tages begegnen. Und die allermeisten haben geantwortet, was ist das Ziel meines Lebens? Gott, was ist das Ziel meines Lebens? Bin ich einfach nur so hier, der Zufall, oder habe ich doch irgendeine Bestimmung, irgendeine Berufung? Macht das irgendeinen Sinn, warum ich eigentlich hier bin? Ich würde annehmen, dass wir alle an dem letzten Tag unseres irdischen Lebens eine tiefe Zufriedenheit verspüren möchten, um sagen zu können, mein Leben hat gezählt. Mein Leben hatte eine Bedeutung und ich habe es zu einem guten Ende gebracht. Jemand hat mal gesagt, jeder endet irgendwo im Leben und ein paar Menschen enden irgendwo absichtlich. Dies sind Menschen mit einer Vision. Das sind Menschen, die ein Bild vor Augen haben, wo sie enden wollen, wie das Ziel aussieht, auf das sie hinlaufen in ihrem Leben. Und genau darum geht es in unserer Predigtreihe, Timotheus, ein Leben mit Berufung. Ein Leben, an dem wir sehen können, hey, in welche Richtung das eigentlich ging, was auf seiner Zielfahne stand. Auf welchem Weg bin ich unterwegs? Auf welchem Weg bist du unterwegs? Welches Ziel hast du angepeilt? Weil das entscheidet darüber, wozu ich eigentlich hier bin. Donald Miller schreibt, wir leben in einer Welt, in der schlechte Geschichten erzählt werden. Geschichten, die uns weismachen, das Leben habe keine Bedeutung und das Menschsein habe kein großes Ziel. Darum ist es eine gute Berufung, eine bessere Geschichte zu erzählen. Wie hell eine bessere Geschichte leuchtet. Wie leicht zieht sie die staunenden Augen der Welt auf sich. Jan ist in diese Predigtreihe gestartet und hat gesagt, Berufung, und da haben wir ganz schnell diese Assoziation mit, hat nicht zuerst mit meinem Tun etwas zu tun. Es geht nicht darum, was ich tue, nicht in erster Linie, sondern zunächst einmal bedeutet Berufung, dass wir Gerufene sind. Gerufen zu Christus, bei ihm zu sein. Dort eine neue Identität als Kinder Gottes zu erleben und anzunehmen. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem dann erst die Wände von dem, wozu wir berufen sind, aufgebaut werden können. Da hat Jan dann letzten Sonntag von gesprochen. Denn ohne dieses Fundament, von diesem Verwurzeltsein in Christus, meine Identität zu haben, drohen unsere Wände auf einmal zum Fundament werden zu wollen. Und das ist gefährlich, weil auf einmal entscheidet Erfolg oder Misserfolg von den Dingen, die ich tue, über meinen Wert. Und das soll es nicht sein, sondern meine Identität, mein Wert liegt in Christus allein als Kind Gottes. Deswegen darf ich wissen, auch meine Berufung beginnt mit dem Zuspruch Gottes, du bist mein Kind. Ich habe dich erwählt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gilt, das steht fest, daraus ziehe ich meinen Wert. Und erst dann, in diesem zweiten Schritt, fange ich an, die Wände zu bauen und mir zu überlegen, wozu, zu welchem Zweck bin ich denn eigentlich berufen, zu etwas. Paulus schreibt in Philipper 3, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Auch Paulus macht diese Unterscheidung. Nachdem Christus von mir Besitz ergriffen hat, ich gehöre ihm. Ich bin seins. Das gehört an den Anfang, das ist der Startpunkt und von da an beginne ich zu laufen. Und dann heißt es weiter, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus ist unterwegs in seiner Berufung, in der er noch nicht alles erreicht hat, das sagt er hier, aber er weiß darum, er ist fokussiert sich darauf, er kämpft darum, weil er weiß, es gibt einen Preis zu gewinnen. Ich laufe nicht nur einfach so, sondern der Ziel eines Laufes ist, den Preis zu gewinnen. Du bist berufen, ich bin berufen, auch das steckt da drin, Sieger zu sein. Den Preis abzustauben. Mein Leben und dein Leben als Jesus-Nachfolger ist an der Stelle ein Dauerlauf. Und das Ziel dieses Laufes ist nicht einfach nur dabei gewesen zu sein. Wir haben ja häufig so diesen Satz immer, dabei sein ist alles bei irgendeinem Lauf. Also beim Marathon würde das für mich auch zählen, da hätte ich niemals den Anspruch zu gewinnen. Ja? Da ist dann dabei sein ist alles. Aber wir sind berufen, diesen Lauf zu gewinnen, an das Ende zu kommen und den Preis von Gott zu bekommen. Da heißt es, der Gewinn ist Teilhabe an der himmlischen Welt. Und das klingt ja extrem fromm. Teilhabe an der himmlischen Welt. Aber da geht es mehr um Besitzer einer Wolke oder irgendeiner Harfe zu sein. Teilhaber. Teilhabe an der himmlischen Welt. Das ist ein Riesengewinn. Teilhaben an dem großartigsten Ort, den ich mir nur vorstellen kann. Teilhaben an dem, was dort passiert und welche Menschen dort sind. Teilhaben an Gott selbst. Niemand kann meinen Lauf übernehmen. Ich kann nicht einfach meine Startnummer nehmen und sagen, puh, ich brauche hier an dieser Stelle die Pause. Gott, ich mache mal Pause auch von dir. nimm du mal meine Startnummer und lauf du mal für mich weiter. Das ist nicht vorgesehen, sondern Paulus sagt, jeden Tag richte ich mich aus, diesen Lauf zu laufen. In Gemeinde, also als ich frisch in diese Gemeinde kam, habe ich mal den Satz gehört, so, ich bin schon älter, ich lehne mich zurück, soll noch mal die anderen und vor allen Dingen die Jüngeren machen. Und nun will ich nicht sagen, der Lauf, den du laufen sollst, hat mit Mitarbeit in der Gemeinde zu tun, aber ich glaube, das ist Teil der Berufung eines jeden Christen ist, seinen Ort auch in der Gemeinde zu finden. Und ein solcher Satz von, lass doch mal die anderen machen, ich habe schon genug getan, drückt etwas davon aus, ich setze mich hin. Ich laufe den Lauf nicht weiter, ich pausiere an dieser Stelle, statt das, wozu Gott mich gerufen hat, weiter durchzuziehen. Paulus sagt, finde ich krasse Worte in Apostelgeschichte 20, Vers 24. Doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und damit meint er nicht, dass sein Leben dann wertlos wäre, dass er seine Identität verlieren würde. Aber dass er weiß, ich bin zu etwas berufen und diesen Lauf soll ich laufen. Berufung ist ja irgendwie ein Riesenthema und wir kommen leicht von dieser Seite, ja, welchen Dienst soll ich denn eigentlich tun? Und suchen dann manchmal nach so einfachen Rezepten, irgend so Multiple-Choice-Tests und am Ende kommt das raus, was ich denn tun soll, zu was Gott mich berufen hat. Das Ding ist aber viel größer und an der Stelle auch, ja, viel komplizierter. Es ist nicht einfach die Aufgabe, die ich tue, nicht ein Dienst, den ich mache, sondern speise ich aus dem, wer ich bin. Es gibt einen Haufen toller Fragen, die mir ein Stück an Klarheit an der Stelle geben wollen. Und wenn du in einer Kleingruppe bist, kriegt dein Kleingruppenleiter ein Handout dazu. Aber auch das ist nicht einfach dieser Multiple Choice, am Ende kommt das raus. Aber ich glaube, es ist wert, Gott zu fragen, zu was hast du mich denn eigentlich berufen? Dieses Ziel vor Augen zu haben, zu sagen, Gott, warum bin ich hier? Wozu? Zu welchem Zweck hast du mich bestimmt? Weil ich davon überzeugt bin, dass uns das etwas an Klarheit gibt. Klarheit, unser Leben zu führen, Prioritäten zu setzen und zu fokussieren, uns nicht den anderen Dingen zu verlieren. Den roten Faden in meinem Leben zu suchen, ist etwas, was hilfreich ist, meine Berufung zu finden. Hat etwas damit zu tun, welche Vision ich habe von einer besseren Welt. Etwas, was Gott in mich hineingelegt hat. Wir haben vorhin für Aki und Elli gebetet. Aki, wer ihn noch von früher kennt, war durchaus ein Lebemann, der gesagt hat, weißt du was, ich gehe noch mal ein paar Monate ins Ausland, mache noch mal was Gutes und danach komme ich zurück und verdiene Kohle. Da genieße ich das Leben. Aber in ihm, in seinem Leben, kannst du rote Spuren wiederfinden, wo Gott schon gewirkt hat, wo Gott schon Menschen in sein Leben gestellt hat, die etwas an Prägung ihm mitgegeben haben. Und dann kommt dieser Ruf, wo er an einem Ort ist, etwas sieht, an Menschen, die dort sind, in die er sich investiert. Und jetzt steht er, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist er da? 5 schon, ein Haufen Jahre. Und es beginnt so klein. Und das sehen wir nachher auch bei Timotheus, wie diese Berufung wozu wächst. Und die Berufung ist nicht ein Dienst, den Aki irgendwie tut, sondern das, wozu Gott ihn berufen hat, hat auch etwas mit einem Dienst zu tun, aber es hat so viel mit ihm zu tun, wer er ist. Wo Dinge wachsen. Wir haben dafür gebetet, dass Gott ihm eine Vision gibt für Swasiland. Da, wo er vorher in einem kleinen Dörfchen war und schon vielen Kindern gedient hat, er seine Schritte geht und auf einmal die Frage ist, wie kannst du mehr Menschen prägen? Wie kannst du das, was Gott in dich hineingelegt hat, mehr Menschen weitergeben? Nicht, dass du groß wirst, sondern dass du andere Menschen anfeuerst, um erfolgreich zu sein, um ihren Lauf zu beenden. Wie erfahre ich denn diesen Ruf Gottes? Wenn Aki mal wieder da ist, dann kann er mal erzählen, wie das bei ihm war. Erstaunlich. Vielleicht tauscht ihr euch in eurer Kleingruppe mal darüber auf, da wo Menschen etwas von ihrem Ruf verspürt haben, da wo Gott eine Vision gesetzt hat, wo Gott gesagt hat, dafür habe ich dich gerufen. Oswald Chambers schreibt auf der anderen Seite, wie schwierig das auch ist. Er sagt, der alles durchkreuzende Ruf Gottes ertönt auch in unserem Leben. Gottes Ruf kann nie ausdrücklich festgestellt werden. Er geht stillschweigend an uns. Der Ruf Gottes ist wie der Ruf des Meeres. Keiner hört ihn außer demjenigen, der die Natur des Meeres in sich trägt. Es kann nicht genau festgestellt werden, wozu Gott uns ruft, weil er uns auffordert, zur Erfüllung seiner eigenen Zwecke, mit ihm in eine Gemeinschaft zu treten. Und wir werden dabei auf die Probe gestellt, ob wir auch wirklich daran wirklich glauben, dass Gott weiß, worauf er hinaus will. Es hat also etwas damit zu tun, mein Vertrauen auf Gott zu setzen. Sagen, okay, vielleicht habe ich noch nicht die klare Sicht, Gott, ich weiß noch nicht, wo das Ganze endet, aber ich vertraue dir, ich lege mein Leben in deine Hand. Kurz vor seinem Tod verfasst Paulus einen Brief, diesen zweiten Timotheusbrief. Und da haben wir uns ja schon die letzten Male auch, haben wir reingeschaut in den ersten und zweiten, an anderen Stellen, wo etwas über Timotheus berichtet ist. Und dieser Brief ist so in seiner literarischen Gestalt, habe ich gelesen, wie eine testamentarische Mahnschrift verfasst. Fand ich ein guter Hinweis. Eine testamentarische Mahnschrift. Die letzten Worte, die ich mitgebe. Auf der einen Seite Ermahnung, auf der anderen Seite Ermutigung. Ein Vermächtnis, die letzten Worte mit Bedacht und Nachdruck ausgewählt. Paulus spürt, dass seine Lebenszeit hier auf Erden abläuft. In 2. Timotheus schreibt er, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Er schreibt diesen Brief für diesen jungen Mann, für Timotheus, den er so lieb gewonnen hat, wie seinen eigenen Sohn. Er war sein Lehrer, sein Mentor, sein Coach, sein größter Förderer, der so starke Prägung in Timotheus hinterlassen hat. Und dieser junge Mann soll nun seinen Auftrag fortführen, das Fundament für den Bau der Kirche weiter festigen. Die junge Kirche, da wo Paulus schon Dinge gelegt hat, soll Timotheus mit anderen fortführen. Leiter einsetzen, auf die Lehre achten, die frohe Botschaft von Christus verkündigen, also diesen apostolischen Dienst fortführen. Und in dem ganzen Brief klingt immer wieder Paulus' Botschaft an seinen Zögling durch. Timotheus, Gott hat dir diese Verantwortung gegeben. Schon von klein an hat er Dinge in dich hineingelegt. Jan hat letzte Woche darüber gesprochen oder vorletzte Woche. Die Leute in seinem Leben, die du dort erkennen kannst, seine Großmutter, seine Mutter, von Kindheit an hat Gott schon in seinem Leben gewirkt, hineingeprägt. Und dann sagt er, Gott hat dir eine Verantwortung gegeben. Gott hat dich zu etwas berufen. Zieh das durch. Halte daran fest. Setz dich nicht an die Seite und sag, jemand anders soll mein Lauf weiterlaufen. Sondern Gott hat dich dazu berufen. Timotheus' Frage nach seiner grundsätzlichen Berufung war geklärt. Also sowohl dieser apostolische Dienst, an anderen Stellen lesen wir davon, dass er Lehrer und den Dienst eines Evangelisten tut. Und diese Klarheit darüber, über Berufung, führt dazu, das habe ich vorhin schon mal gesagt, mich zu fokussieren. Wenn ich weiß, welches Ziel ich anpeile, dann weiß ich auch, welche Schritte ich zu gehen habe, wo ich eine Kurskorrektur vornehmen muss, wo ich Entscheidungen treffen muss, wo ich mich für das eine und gegen das andere entscheiden kann. Wir haben häufig so ein Riesenangebot und wissen nicht, für was entscheide ich mich denn jetzt? Was mache ich denn eigentlich? Und ich glaube, auch da hilft mir meine Berufung zu wissen, für was hat Gott mich eigentlich gesetzt? Zu was hat Gott mich gesetzt? Entscheidungen dafür zu treffen. Timotheus' Berufung war klar, aber nun kam der nächste Schritt für ihn. Paulus würde in näherer Zukunft abscheiden. Er würde sterben. Sein Vorbild, sein Rückhalt, sein geistlicher Vater. Und wenn ich mich so in Timotheus hineinversetze, was ist da wohl in seinem Kopf rumgegangen? Dieser Mann, der so eine Bedeutung für ihn hatte und der jetzt etwas davon sagt, in welche Fußstapfen er eigentlich treten soll. Und der Gedanke von, das ist eigentlich viel zu groß, such doch dir bitte jemand anderem. Wie soll ich das denn schaffen? Ich Hämpfling. Also jemand, der gesundheitliche Probleme hat, wo Paulus sagt, trink doch abends mal ein Gläschen Wein. Jemand, für den man das Wort erheben muss, dass man ihm doch zuhört. Also Timotheus war nicht der Hero. Für den musste Paulus ordentlich in den Gemeinden kämpfen, dass man ihm zuhört. Hey, der ist zwar noch jung, aber hört ihm trotzdem zu. Das war nicht der D-Typ, nicht der Paulus. Aber Paulus hat trotzdem das, was Gott in ihn hineingelegt hat, geweckt und gefördert, emporgehoben. In Timotheus' Kopf, wer wird mir denn helfen bei diesen schwierigen Entscheidungen? Die Verantwortung, die ich auf einmal tragen soll, hey, da glaube ich, bin ich der Falsche für. Und genau diesen Nerv trifft Paulus in einem Vers, glaube ich, indem er seine Außenwahrnehmung von Timotheus ihm in diesen Brief hineinschreibt, wo er viele Anweisungen gibt, ihn ermahnt, auf was er achten soll, aber etwas, wo er ihm so ein Zwischenfeedback gibt, in seinem Berufungslauf zu sagen, hey, wir machen hier mal einen Punkt und das ist meine Sicht auf dich. Und ich kann mir vorstellen, wie Timotheus später diesen Brief immer wieder rausholt und immer wieder an diesen Zeilen hängen bleibt. Das, was Paulus ihm an der Stelle als Feedback gegeben hat. Da heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 10. Und vielleicht liest es einfach schon mal so mit, so als, was würde jemand von außen mir zu diesen Punkten eigentlich als Feedback geben? Da heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt. Hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe. Und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Das ist eigentlich so eine Auflistung, über die man auch mal schnell hinwegliest. Ja, okay, sagt da irgendwie kurz was zu. Aber für mich klingt das so ein bisschen, wenn man lange seinen Blick drauf wirft, fast wie so ein Ausbildungsplan. So ein Punkteding, wo Paulus vorher besonders drauf geschaut hat bei Timotheus. Sich Gedanken zugemacht, wie kann ich den jungen Mann in diesen Punkten fördern? Über welche Punkte spreche ich eigentlich mit ihm, wenn wir uns treffen, wenn wir zusammen auf Missionsreise sind? Und jetzt gibt er ihm dieses Feedback. Ein ganzheitlicher Plan, so erscheint mir das, für jemanden, der seine Berufung hineinkommen und dort fest werden soll. Und hinter jedem dieser Punkte schreibt Paulus seine Beurteilung. Und da steckt ja mehr hinter. Wenn er sagt, Timotheus, du bist meiner Lehre gefolgt, da kann ich mich fragen, okay, was waren denn so die Hauptpunkte bei Paulus? Versöhnung mit Gott und ein Leben aus Gnade. Das hast du verstanden, Timotheus, das ist tief in dir drin. Du hast verstanden, dass du nicht etwas tun kannst, um Gott zu gefallen, sondern dass es allein Gnade ist. Du bist versöhnt mit Gott. Du hast deine Identität in Christus gefunden, du bist darin verwurzelt. Da steckt auch mit drin, dein Schriftverständnis ist gesund. Und wenn er sagt, du bist meiner Lehre gefolgt oder in den späteren Versen, dass er die Schrift zum Maßstab nehmen soll, dann ist ja der erste Teil der Bibel damit gemeint. Den zweiten gab es ja noch gar nicht, ne? Den schreibt er da ja gerade. In dem Christus erkennbar wird. Christus ist für dich der Schlüssel zum Verständnis, zur Auslegung dieser Schriften. Wer du bist und was du tust, beruht auf dem Wort Gottes. Das sind so Punkte, die er Timotheus an dieser Stelle da eigentlich mitgibt. Du bist meinen Lebensgrundsätzen gefolgt. Du hast Werte für dich definiert, Timotheus, die Maßstab in deinem Leben sind. Nicht die Umstände oder deine Gefühle bestimmen über dein Handeln, entscheiden darüber, sondern deine innere Richtschnur, wo du dir Gedanken drum gemacht hast, welchen Werten folgst du denn eigentlich? Was ist für dich Maßgabe, wie du Entscheidungen triffst? Du bist auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast eine Vision davon, wie die Gemeindelandschaft in den nächsten Jahren aussehen soll. Durch diese Gemeinden wird ein ganzer Kontinent durchdrungen mit der Botschaft von Jesus Christus. Du arbeitest voller Eifer daran, dass diese Vision Wirklichkeit wird und du weißt, wozu du bestimmt bist. Du vergeudest dein Leben nicht. Du hast dir meinen Glauben zum Vorbild genommen. Dein Vertrauen auf Gott wächst stetig. Mehr und mehr legst du dein Leben in die Hände Gottes. Deine Gottesbeziehung wird stärker und stärker. Das ist ja das, was wir bei Paulus sehen können. Und wenn er dieses Zeugnis seinem Timotheus ausstellt, dann dürfen wir das, glaube ich, übertragen. Timotheus, du hast dir meine Geduld, Liebe, Standhaftigkeit, also Durchhalten, zum Vorbild genommen. Timotheus, dein Charakter, den hast du formen lassen. Es ist etwas davon sichtbar, dass der Heilige Geist Frucht in dir bringt. Dass da eine Frucht emporkommt, die man sehen kann. Da ist etwas an Veränderung. Du hast deinen Charakter prägen lassen. Und ich finde das stark, diese Punkte zu sehen und welche Sicht Paulus darauf hat. Der hat ihn jahrelang begleitet. Und jetzt sagt er, vor meinem Ableben gebe ich dir nochmal dieses Feedback in diesen Punkten, wie ich dich sehe. Du bist gewachsen. Du bist gut unterwegs. Und auf diesem Weg, das lesen wir dann in den nächsten Versen, auf diesem Weg bleibe weiter unterwegs. Paulus schreibt dir nicht, dass Timotheus perfekt ist oder einen fehlerlosen Charakter hätte, sondern dass er sich auf dem richtigen Weg befindet und sagt, weiter so. Das Ganze, all diese Punkte, hat etwas mit Berufung zu tun. All diese Punkte haben Einfluss darauf, wozu ich eigentlich hier bin und wie ich das Ganze auch lebe. Da zählen noch mehr Punkte zu. Timotheus ist im Prozess durchlaufen und jetzt ist es für ihn an der Zeit, einen nächsten Schritt zu gehen. Es ist nicht was völlig anderes, wenn man das Leben von Timotheus begleitet. Auch vorher hat er ja schon ähnliche Dinge mit Paulus zusammengetan, aber für ihn ist jetzt der nächste Schritt dran. Sein Verantwortungsbereich wird auf einmal erweitert. Sein Verantwortungsbereich wird größer. Und Paulus gibt ihn an dieser Stelle, an anderer Stelle im Timotheusbrief, nochmal ein Prinzip mit. Das hat Jan in der letzten Predigt auch schon erwähnt. Das 2-2-2-Prinzip, ja, ganz einfach zu merken. 2. Timotheus 2, Vers 2. Da heißt es, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und Paulus hat dieses Prinzip, was dahinter steht, nämlich ich suche mir jemanden, in den ich mich investiere, der sich wiederum in andere investiert, per excellence gelebt. Er hat sich Timotheus, Titus, Barnabas und viele andere, was wir so in der Apostelgeschichte lesen und auch in den Briefen, er hat sich in diese Menschen investiert. Und nun ist es an Timotheus, dass er sagt, auch du sollst das machen, das, was in dir ist, in andere Menschen hineinzulegen. Dich in andere zu multiplizieren, hat Jan beim letzten Mal gesagt. Du bist einen Reifeprozess gegangen und jetzt ist der nächste Schritt dran, dass Verantwortung größer wird. Und das, was passiert in diesem Prinzip, ist eigentlich das. Und vor Paulus waren ja auch noch welche. Suche dir Menschen, die fähig sind, wiederum andere zu lehren, die wiederum in anderen etwas zu sehen, wiederum andere zu fördern. Mathematiker sagen dazu exponentielles Wachstum. Und das Ganze ist eine Bewegung, die nicht aufzuhalten ist. Paulus war ein großer Stratege, der aber dort ein göttliches Prinzip benutzt hat von Wachstum. Das kannst du dir auch bei Getreidekörnern, was weiß ich, wo anschauen. Ich pflanze etwas ein und daraus entsteht viel. Und ich pflanze es wieder ein, all das, was ich an Ergebnisertrag hatte, und es wird noch mehr daraus. Ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir leben dürfen, damit das Reich Gottes sich weiter ausbreitet. Und damit meine ich nicht Kirchenzahlen, sondern das, was es an Lebensprinzipien im Reich Gottes gibt. An Liebe, an Gnade, an Demut. Daraus entsteht eine Bewegung von Christus-Nachfolgern, die um ihre Berufung wissen, die am Ende ihres Lebens zurückschauen und sagen können, mein Leben hat gezählt. Mein Leben war von Bedeutung. Menschen, die eine bessere Geschichte erzählen und erzählt haben als, das Leben hat keine Bedeutung. Deren Geschichte hell leuchtet und die staunenden Augen der Welt auf sich ziehen. Davon bin ich überzeugt, wenn Menschen auf diesem Weg unterwegs sind, ihre Berufung klar vor Augen haben. Ich möchte uns heute 2 Punkte eigentlich mitgeben. Und es war irgendwie so ein Ritt nochmal aus den letzten Predigten und jetzt nochmal so ein bisschen sprunghaft. Aber 2 Punkte, wo ich uns ermutigen möchte, was wir aus der Predigtreihe mitnehmen. Das eine ist, wer ist dein Paulus? Und die 2. Frage, wer ist dein Timotheus? Wer ist dein Paulus? Wer darf dir Lebensfeedback geben? Wer feuert dich an? Wer darf dich formen? Wer darf dir auch ins Leben hineinsprechen? Wer würde mal diesen Ausbildungskatalog, so nenne ich ihn einfach mal mit dir durchsprechen? Wer hat so einen Blick auf dein Leben und sagt, hey, darf ich dir mal ein ehrliches Feedback geben? Weil wir sind unterwegs auf einem Lauf, den wir gewinnen wollen. Und da geht es nicht um, ich verteile 5 und 6 total gerne oder sowas, sondern um das gegenseitige Anfeuern. Wo bist du eigentlich unterwegs? Ich mache dich stark. Wo ist diese Person in deinem Leben? Vielleicht sind es auch mehrere. Geistliche Väter und Mütter, an die wir uns anknüpfen. Und das ist ein Schritt von uns. Die mein Leben ein Stück reflektieren die sagen, hey, dabei sein ist nicht alles, sondern du bist berufen, Sieger zu sein, Gewinner zu sein. Das erfordert von uns Menschen eine Erlaubnis zu geben. Also so klar, wie Paulus das bei Timotheus macht, da wird selten jemand in dein Leben kommen und das zack, zack, zack so sagen. Sondern ich gehe hin und ich hole mir Menschen und sage, ich gebe dir die Erlaubnis, in mein Leben reinsprechen zu dürfen. Weil ich etwas bei dir sehe, an Frucht, an Lebenswandel, den du führst. Du darfst in mein Leben reinsprechen, weil es mich nach vorne bringt, weil ich doch gewinnen möchte. Und die nächste Frage ist dann eigentlich, wenn man sich diese Grafik anschaut, dann bleibt es nicht nach die Sicht nach oben, sondern dann bleibt auch die Sicht nach unten. Wer ist dein Timotheus? Für wen hat Gott dir eigentlich Verantwortung übertragen? Oder für wen möchte Gott dir auch Verantwortung übertragen? Vielleicht ist diese einzelne Person, was damit beginnt, Gott zu fragen, hey, für wen soll ich eigentlich da sein? Vielleicht jemand aus deiner Kleingruppe, vielleicht jemand aus deinem Team, vielleicht irgendein Freund, wo du merkst, für den, in dem siehst du etwas, für den möchtest du da sein, den du beginnst im Gebet zu tragen. Dieser kleinste Schritt, wo du ihm noch nicht mal was von erzählen musst, aber vielleicht Zeit mit Menschen zu verbringen, sie durchzutragen durch schwierige Situationen, aber auch sie anzufeuern in dem, was ich in ihnen sehe. Eine einzelne Person, nicht in der Masse alles, sondern den einen, wo du ein bisschen zum Paulus wirst. Derjenige, der anfeuert, dass Menschen in ihre Berufung hineinkommen, ihren Lebensweg, ihren Lauf mit Gott dort zu rennen. Unsere Bestimmung ist nicht, als 50-jährige geistliche Kinder bei Mama und Papa zu Hause zu sitzen und uns ernähren zu lassen. Das ist nicht der Lauf, den du als Christ nehmen sollst. Sondern die Bibel spricht davon, du wirst geboren, neu geboren, bist ein Baby, bekommst Babynahrung, aber du wächst. So wie wir als natürliche Menschen wachsen, sollen wir auch als geistliche Menschen wachsen. Irgendwann diesen nächsten Schritt zu gehen, erwachsen zu werden und Verantwortung für andere zu übernehmen. Dass weiteres geistliches Leben entstehen kann. Das kann man überall. Da, wo ich in meinem Leben unterwegs bin, kann ich das tun. Und vielleicht nimmt Gott dir jemanden, setzt dir jemanden vor die Nase, zeigt dir jemanden außerhalb von Gemeinde. Aber ich glaube, dass es auch in Gemeinde funktioniert. Nun bin ich Pastor und liebe Gemeinde und glaube, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt in sich trägt. Und dass die Gemeinde, die Kirche beauftragt ist von Gott. Und wir gut daran tun, in Kirche daran mitzuarbeiten, zu helfen, dass sie die Schönheit gewinnt, die Gott ihr eigentlich geben möchte. Und das hat damit zu tun, auch in Kirche dabei zu sein. Ich glaube, ein Teil unserer Berufung hat damit zu tun, wenn du Christ bist, als Glied am Leib mit unterwegs zu sein. Und dort das im Menschen zu sehen, ein Paulus für den Timotheus zu sein. Vielleicht sind es Menschen in deiner Kleingruppe, vielleicht sagst du, diese einzelne Person, vielleicht als Taufbegleiter, vielleicht habt ihr als Paar ein anderes Paar auf dem Herzen, wo ihr sagt, hey, eigentlich ist es dran, für sie Verantwortung zu übernehmen. Und das hat nichts mit, ich gehe hin und sage, hey, ich bin übrigens dein Paulus, guck mich mal an. Sondern das kommt aus einer demütigen, einer dienenden Haltung heraus. Aber wo ist es dran? Weil Gott etwas in dich hineingelegt hat. Ein Timotheus, der sich vielleicht zu schwach gefühlt hat, gesagt, das, die Aufgabe ist viel zu groß. Da mögen wir auch mal denken, was habe ich denn? Was habe ich denn anderen zu geben? Hey, du hast den Heiligen Geist in dir, oder? Da sagen wir alle, ja. Ist der Heilige Geist zu allem möglich in dir? Alles hervorzuholen, dich zu allem zu gebrauchen? Gott kann alles. Aber am besten geht er an mir vorbei. Nein, Gott möchte genau dich dafür gebrauchen. In anderen etwas zu entdecken, etwas zu fördern, hervorzuholen, damit sie ihren Lauf laufen und am Ende gewinnen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen, weil ich da noch für beten möchte. Nicht, weil auf einmal, zack, mit einem Gebet alles anders ist. Das ist immer ein Prozess, der mit den kleinen Schritten beginnt, aber wo man so einen Startmoment für sich setzen kann und sagt, hey, vielleicht ist es für mich dran. Vielleicht ist heute auch gar nicht dein Thema. Aber zu sagen, okay, Gott, ich stelle mich in deinen Dienst. Wenn du wirklich was in mich hineingelegt hast, wenn ich so ein Paulus für andere sein kann, dann zeig mir diese Menschen. Vielleicht bist du eh Kleingruppenleiter, dann ergibt sich da schon ein Stück von selbst, aber vielleicht da auch noch ein Stück konkreter, wie du das umsetzen kannst. Wir tragen füreinander Verantwortung. Und auf der anderen Seite vielleicht auch diesen Moment zu nutzen, sich zu überlegen, okay, wer darf mir denn mal von außen so ein ehrliches Lebensfeedback geben, wie ich auf dem Weg unterwegs bin. Nicht jemand, der mich niederredet, sondern jemand, der mich anfeuert, der an der Seite steht, während ich diesen Marathon laufe meines Lebens und der mich anfeuert. Wer ist das? Und gebe ich ihm die Erlaubnis, in mein Leben hineinzusprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass auch du an dieser Stelle das Vorbild bist. Danke dafür, dass wir sehen können, wie du dir 12 Jünger genommen hast, du alles in sie investiert hast und sie mit diesem Auftrag, die gute Botschaft zu verkünden, losgeschickt hast. Aber du hast sie nicht allein gelassen und auch uns hast du nicht allein gelassen und du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, der uns zu diesen Dingen befähigt. Und Jesus, wir bitten dich darum, dass wir eine Kirche werden, voller Paulusse, voller Timotheusse, die unterwegs sind, die laufen, die das Ziel vor Augen haben. Wir möchten Anteil haben an der himmlischen Welt. Wir möchten unseren Lauf durchziehen bis zum Ende. Wir wollen nicht vorher abbrechen, wir wollen uns nicht an die Seite setzen, sondern wir wissen, dass es etwas zu gewinnen gibt. Anteil an der himmlischen Welt. Ich bitte dich darum, dass du neue Berufungen aussprichst, die mit diesen kleinen Schritten beginnen, die so ganzheitlich sind, die mit meinem Charakter zu tun haben, die mit meinem Glauben zu tun haben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Menschen vor Augen führst, jetzt in diesem Moment, die du uns aufs Herz legst, wo wir beginnen, Verantwortung für sie zu übernehmen. Und ich bitte dich auch, da wo wir eigentlich die Ermutigung von außen brauchen, dass du uns auch da Menschen vor Augen führst, dem wir diese Erlaubnis geben können. Wir brauchen einander. Du hast die Kirche als Gemeinschaft gedacht. Du hast die Christsein nicht als Einzelkämpfer gedacht, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Moment gebrauchst, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns ein Werk tust. Und ich möchte heute Morgen noch eine Einladung aussprechen.